Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Ein Bauernhof mitten auf dem Land. Der kann in Brandenburg liegen, in der Lüneburger Heide oder auch im Wendland. An den Wochenenden laden die Bewohnerinnen und Bewohner zu Theateraufführungen ein. Die Kinder sind bei der Freiwilligen Feuerwehr. Junge Frauen backen in wallenden Kleidern Brot und Männer tischlern. Das hört sich nach linksgrün orientierten Ökos an. Aber es sind rechtsextreme Ökos, die völkisch gesinnt sind. Die beiden Experten für Rechtsextremismus, Andrea Röpke und Andreas Speit, haben ein Buch über sie geschrieben. Meine Kolleginnen Katrin Stövesand und Claudia van Laak im Gespräch über die Neuerscheinung Völkische Landnahme.
Frau van Laak, wer genau sind diese völkischen Siedler?
Na, das ist eine eher heterogene Gruppe, politisch rechtsextrem oder auch völkisch-nationalistisch ausgerichtet. Das sind Personen, in vielen Fällen sind es wirklich kinderreiche Familien, Sie hatten es selber gesagt. Die siedeln sich im ländlichen Raum gerne in Gegenden in Ostdeutschland an, die von Abwanderung bedroht sind, also wo schon Leerstellen entstanden sind, auch im zivilen Raum, muss man sagen. Die Immobilien stehen leer und die, die vor Ort noch aktiv sind, die brauchen eben dringend Nachwuchs, wie die Freiwillige Feuerwehr, Ehrenamtliche für den Gemeinderat werden dringend gesucht, Elternsprecher für die Kitas und Schulen. Und da füllen die eben eine Lücke und sie passen sich auch im Dorf an. Also sie pflegen das, was sie für urdeutsche Tugenden halten. Die Frauen tragen wallende Kleider. Viele verstehen sich auch als Umwelt- und Naturschützer. Sie züchten alte, vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen. Und sie schlagen da eben einen Bogen vom Naturschutz zum Heimatschutz. Also sie verbinden das, verhandeln da zum Teil auch gleich Fragen der Migration mit. Und ich nenne mal ein Beispiel, wie viele fremde Menschen verkraftet die heimische Natur? Das ist ein Zitat aus der rechtsgerichteten Zeitschrift Umwelt und Aktiv. Und die beiden Autoren, also Andrea Röpke und Andreas Speit, sie schreiben, ich zitiere, die Neuen suchen eine persönliche Akzeptanz, die letztendlich zu einer politischen Zustimmung führen soll. Also das ist die Strategie.
Woher kommen diese Siedler, politisch wie auch örtlich?
Zum Teil kommen sie aus verbotenen Organisationen. Da gibt es Akteure, die zuvor in der Wiking-Jugend aktiv waren oder auch in der HDJ, das ist die Heimattreue Deutsche Jugend. Diese beiden Organisationen sind beide verboten. Das sind so eine Art Nachfolgeorganisationen, die da entstanden sind. Organisation muss man allerdings in Anführungsstrichen setzen. Dann gibt es auch Verbindungen zu rechten Jugendbünden. Einer heißt da Freibund, andere von ihnen haben Wurzeln in der NPD und es taucht jemand auf, der relativ bekannt ist, Götz Kubitschek, Verleger, Publizist, Freund von Björn Höcke von der AfD. Und Kubitschek ist ja nicht nur theoretischer Vordenker der neuen Rechten, er hat sich ja auch ebenfalls in der Provinz niedergelassen. Also er hat ein altes, leerstehendes Rittergut gekauft in Schnellroda in Sachsen-Anhalt. Und Kubitschek, so schreiben die beiden Autoren, er habe schon vor 10 Jahren in einem Aufsatz ausgeführt, wie eben rechte Pionierarbeit in verlassenen Regionen aussehen könne. Eine andere Gruppe sind so rechtsökologisch, esoterisch ausgerichtete Gruppierungen. Auch die haben sich teils auf dem Land niedergelassen. Da gibt es ein Beispiel aus Brandenburg, Grabow. Dort hat sich eine aus Russland stammende sogenannte Anastasia-Gruppe niedergelassen. Die zählt zu einer russlandfreundlichen Bewegung.
Sie haben Götz Kubitschek schon erwähnt, Frau van Laak. Das ist ja der Vordenker der Identitären in Deutschland. Bei denen ist immer so ein Zauberwort der vorpolitische Raum. Das gehört zu deren Strategiekasten sozusagen. Das heißt, wie bei Pegida beeinflusst man die politische Kultur nicht im parlamentarischen Bereich, sondern bewusst außerhalb dessen. Und hier geht es gezielt ja um den ländlichen Raum. Warum denkt man, ist der so geeignet? Weil der nicht politisiert ist wie die Stadt oder weil man hier unbeobachtet agieren kann?
Na, die Stadt, die gilt ja für diese Rechtsextremen eher als Negativbeispiel. Da haben wir Multikulti und alles das, was die Rechten nicht wollen. Deshalb der Rückzug auf das Land. Und Sie sagten unbeobachtet, das gilt nur teilweise, weil Sie leben ja bewusst auf dem Land und bringen sich auch in die Vereine dort ein, engagieren sich in der Feuerwehr, betreiben zum Teil auch kleine Handwerksbetriebe und Manufakturen. Also das Buch Völkische Landnamen nennt da eine Nähmanufaktur in Eubien, Sachsen. Das habe ich mal nachrecherchiert. Da kann man also das Hemd Rudolf, den Pullover Fritz für die Jungs bestellen, für die Mädchen dann das Dirndl Erna und die Schürze Frieda, alles bio und öko natürlich, aber die Ideologie, die schwingt da klar mit. Ich zitiere, durch Ihren Kauf unterstützen Sie die Rückgewinnung kultureller Räume, heißt es da auf der Webseite. Und wenn man weiterklickt, ist man auf der Webseite von 1%. Das ist ein Projekt der identitären Bewegung. Die wird ja jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet. Also Sie agieren einerseits nicht im Verborgenen, andererseits, ich würde mal sagen, undercover könnte man das, glaube ich, nennen. Es gibt aber auch Gruppen, die wirklich im Verborgenen agieren, die zum Beispiel abgeschirmte Sommerlager organisieren.
Und wie beschreiben Speit und Röpke jetzt genau die gesellschaftliche Gefahr, die durch die völkische Landnahme entsteht?
Ja, Landnahme heißt ja, hier setzen sie sich fest, diese rechten Akteure, indem sie eben Land kaufen, indem sie Immobilien kaufen, sie schaffen Eigentum und dann sind sie eben auch dort nicht mehr wegzukriegen. Da gibt es ja den Fall Jarmel in Mecklenburg-Vorpommern. Da hat einer angefangen, ein leerstehendes Bauernhaus gekauft und dann sich immer mehr Gleichgesinnte hinzugeholt. Also die haben fast das gesamte Dorf aufgekauft. Sie dominieren die Gemeinde, sie bedrohen Andersdenkende und verbreiten dort in Jarmel auf jeden Fall ein Klima der Angst. Und die Gefahr besteht natürlich auch darin, so schreiben es die beiden Autoren, dass die Siedler an bestimmte positive Begriffe andocken. Heimat, Umweltschutz, ich hatte es schon erwähnt, oder sie zumindest versuchen sie es. Und da wünschen sich die Autoren, dass die Naturschutzbewegung sich eben stärker nach rechts abgrenzen sollte. Und sie sollte auch, so schreiben sie, die Verstrickung mit dem Nationalsozialismus stärker thematisieren. Ich zitiere mal, die fehlende historische Auseinandersetzung führt dazu, dass Naturschützer immer wieder überrascht sind, wenn sie erkennen, dass Rechtsextreme ihre Anliegen unterstützen. Und dann beschreiben sie auch eben die politischen Vernetzungen dieser Milieus über künstlerische Projekte. Das war für mich persönlich neu. Und nennen da ein Beispiel, Aufführung von Wilhelm Tell auf einer Freilichtbühne in Sachsen. Und sie konnten diesen Organisatoren und den Laienschauspielern ganz klar Verbindungen nach rechts außen nachweisen. Aber auch da war es wieder so, die Kommune wusste nicht Bescheid, die Betreiber dieser Bühne, dieser Freilichtbühne wussten nicht Bescheid. Und die Zuschauer wurden eben auch getäuscht. Und diese Gruppe, diese rechtsextreme Gruppe, hat das alles aber als Erfolg für sich verbucht.
Sie haben das Dorf Jarmel schon genannt. Wir haben ja auch schon öfter darüber berichtet, auch welche Gegenbewegung es da mittlerweile gibt. Wo sind denn sonst noch so die Zentren der völkischen Siedler?
Also in Sachsen ganz klar Sachsen-Anhalt, ländliche Regionen Ostdeutschlands. Wir haben schon darüber gesprochen, aber auch, und das war für mich neu, im Wendland, also an der Elbe in Niedersachsen. Und auch in der idyllischen Lüneburger Heide, also eine Region, so schreiben die beiden Autoren, die nach 45 zum Unterschlupf für Nazi-Verbrecher wurde. Das heißt, da kann man einen Bogen schlagen. Und hier würde ich gerne eine erste Kritik anbringen wollen, denn dieses Sachbuch hätte wirklich da eine Deutschlandkarte gebraucht. Also eine Karte, eine Grafik, wo markiert hätte werden müssen, wo sich diese Siedler niedergelassen haben, wo sie gekauft haben, wo sie sich auch ausgebreitet haben. Das hätte das Ganze klarer gemacht und es fehlen da auch ganz klar Zahlen, finde ich.
Apropos dokumentieren. Röpke und Speit sind ja wahnsinnig gut darin, zu dokumentieren in ihren Büchern, wie die Zusammenhänge sind, wer welche Fäden zieht, wer mit wem verbunden ist, wer wem zuarbeitet. Und wenn man das liest, da kann einem ja auch schon mal schwindelig werden. Da blättert man vor und zurück, um den Überblick zu behalten. Ist das in diesem Buch auch so?
Ja, leider. Und ich finde, das ist wirklich ein großes Manko dieses Buches. Also die beiden haben sich ja wirklich verdient gemacht um diese Themen. Sie haben über Reichsbürger geschrieben, Identitäre, NPD, rechtsextreme Gewalt. Sie werden auch beide bedroht und angegriffen, arbeiten zum Teil undercover. Also das muss man erstmal in Rechnung stellen. Aber leider verliert man hier wirklich schnell den Überblick bei den vielen Namen. Also da fehlt nicht nur eine Karte, wie ich vorher schon gesagt habe. Ich finde, es bräuchte da so ein interaktives Personenverzeichnis, eine Datenbank. Genau die Vernetzung, das ist ja das Wichtige. Also wo sind da Knoten im Netz, bei wem, wo bestehen auch Verbindungen in die Parlamente hinein, zur AfD? Und ich finde, das ließe sich viel besser in einer interaktiven Grafik verdeutlichen als eben in einem Aufsatz, in einem Fließtext. Und vielleicht das noch zum Schluss. Mir blieb es zu oft im Beschreibenden. Also mir fehlte ein bisschen die Analyse, auch eine Bilanz am Ende. Ich zitiere nochmal: Eine strittige, effektive Debatte unter Demokraten ist dringend geboten, schreiben Sie zum Schluss. Aber das ist leider ein Allgemeinplatz.